Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler. Ein großes Schlagwort unserer Zeit ist Diversity, Vielfalt. Und wenn ein Unternehmen heute etwas auf sich hält und zeigen will, dass es modern und zukunftsfähig ist, dann braucht es ein Diversity Management. Manche Firmen sind mit Diversität schon vertraut, viele machen sich erst jetzt auf den Weg und fragen sich, wie dieser Begriff eigentlich in der täglichen Praxis wirklich mit Leben zu füllen ist. Kreatives Potenzial. Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Team. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und wir wollen diskutieren, was ist das eigentlich, Diversität im Beruf? Wie kann Vielfalt in der Arbeitswelt ganz konkret aussehen? Warum ist sie so wichtig? Und was bringt sie für die Menschen, für die Gesellschaft, auch für die Unternehmen, für die Wirtschaft? Und wie hat sich der Umgang mit dieser Vielfalt in den letzten Generationen verändert? Gab es das immer schon? Hieß nur anders? Oder stehen wir in der Arbeitswelt wirklich vor einer neuen Ära? All das wollen wir besprechen heute und ich begrüße meine Gäste, zugeschaltet aus Göttingen, Professor Dr. Andrea Bührmann, Soziologin und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Diversitätsforschung an der Georg-August-Universität in Göttingen. Guten Morgen, Frau Bührmann.
Ja, guten Morgen, Frau Wiesler. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Wir freuen uns auch sehr auf Sie. Dann begrüße ich in Hamburg Dr. Barbara Hans, Chefredakteurin von Spiegel Online, die sich dem Thema schon lange verschrieben hat und auch ihr Team divers aufgestellt hat. Guten Morgen, Frau Hans.
Schönen guten Morgen.
Und hier bei mir im Studio sitzt Michael Stuber. Auch er forscht seit langem schon zum Thema D&I, Diversität und Inklusion, hat viele, viele Bücher dazu geschrieben und er berät unter dem Namen Ungleich besser Unternehmen in Bezug auf Diversity und weiß, wo die Chancen und Probleme bei der Umsetzung dieses Themas auch wirklich liegen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Stuber.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich.
Und wie immer interessiert uns natürlich auch Ihre Stimme, meine Damen und Herren. Wie sieht das bei Ihnen aus im Betrieb, bei Ihrem Arbeitgeber? Welche Rolle spielt Diversity dort? Ist das Thema Vielfalt bei Ihnen angekommen und woran zeigt sich das konkret? Haben Sie vielleicht selbst davon profitiert, dass es ein Diversity Management bei Ihnen gibt? Oder sind Sie über die Fallstricke gestolpert? Wie wichtig halten Sie eigentlich diesen Ansatz und ist Ihnen überhaupt klar, was damit gemeint ist oder welche Effekte es haben soll? Oder haben Sie da noch große Fragezeichen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Um vielleicht erst nochmal zu klären, worüber reden wir eigentlich heute, treten wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und schauen Diversität ganz grundsätzlich. Was ist das eigentlich und welche Vorstellungen verbinden die Menschen damit? Dazu hat sich meine Kollegin Dörte Hinrichs beschäftigt und die Menschen auf der Straße befragt.
Naja, ist ja übersetzt Vielfältigkeit. Ja, ich glaube auch dazu gehört einfach die Toleranz, dass man unterschiedliche Dinge akzeptiert. Wir erleben das in Köln sehr viel, die Vielfalt, und ich glaube, es funktioniert auch relativ gut in meinem Umfeld, beim Sport, in der Uni, ja, in meinem Freundeskreis einfach so.
Vielfalt begegnet mir überall, was in der Wirtschaft ist oder in der Mode oder im Lebensumfeld.
Diversity ist mir nicht bekannt, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört.
Diversity, ja, ich habe jetzt auch ein Erasmus gemacht in Spanien, das heißt verschiedene Kulturen, die zusammenkommen. Egal welcher Herkunft, egal welche Hautfarbe und Religion. Und dann, dass man halt auch zusammen lebt oder arbeitet, das denke ich. Also ich bin sehr oft im Ausland, egal ob Asien oder Europa, und versuche halt so viel wie möglich Kontakte zu knüpfen, weil ich halt spannend finde, wie verschiedene Kulturen, was Menschen denken. Also ich finde, Deutsche denken sehr oft gleich. Und dann finde ich es spannend, von anderen Kulturen zu erfahren, wie die einen Blick auf die Welt haben.
Einzigartig sein, also wirklich aufzufallen mit seinem eigenen Stil. Man sieht das ja mit dem Klamottenstil von anderen Leuten und das ist halt wirklich mal was Schönes zu sehen, dass halt nicht wirklich jeder einen Trend nachläuft, sondern jeder seinen eigenen Stil auslebt.
Vielfältigkeit, vieles Verschiedene nebeneinander mit gleichem Wert. In der Schule, auf der Straße, in der Natur. Was Positives, was Schönes, was Buntes, obwohl ich weiß, dass für viele eine Bedrohung davon ausgehen kann.
Verschiedenheit. Ich beziehe das jetzt erstmal auf Menschen verschiedener Herkunft. Ja. Ich kenne das eigentlich von der Stadt, da gibt es extra so eine Abteilung. Da geht es eben um unterschiedliche Ausbildung, Schule und sowas. Auch noch Mehrgeschlechtlichkeit, sage ich mal so, Transgender und sowas. Ne? Das ist alles in dieser Abteilung. Genau, da ist mir das eigentlich begegnet, dieser Begriff. Vorher habe ich gar nicht gewusst, was das ist.
Da gibt es irgendwo so eine Abteilung, die sich damit beschäftigt. Frage in die Runde. Vieles Verschiedenes nebeneinander mit gleichem Wert. Ist das die Essenz von Diversity, was wir da gehört haben? Und lässt sich das so auch auf Unternehmen übertragen, Frau Bührmann?
Ja, wir haben ja gehört, dass es viele unterschiedliche sprachliche Umgangsweisen mit diesem sogenannten Buzzword Diversität gibt. Es ist völlig uneindeutig, was das sein soll. Interessant ist einfach, was die Menschen denken, was es sein soll. Also es gibt keine feste Definition, sondern wir müssen gucken, an welchem Punkt macht es Sinn. Was auch auffällig ist, und das wird oft so benutzt, dass Diversität wird im Gegensatz zu Normalität gedacht. Und dann haben wir immer die markierte Seite, über die wir dann reden. Also wir reden nicht über Männer, sondern über Frauen. Wir reden nicht über Heterosexuelle, sondern Bisexuelle, Lesben, Schwule, Transgender. Wir reden nicht über Nichtbehinderte, sondern über Behinderte.
Das ist ja auch eine Ureigenschaft des Menschen, ne? Sich abzugrenzen oder sich in seiner, ja, genau, in seiner Gruppe wohlzufühlen, wo er sich normal fühlt und alles andere draußen zu lassen, richtig?
Genau, aber das Spannende ist ja das Verhältnis, also sich, wenn man sich vorstellt, dass Diversität bedeutet, ja, dass alle anders sind. Und zwar auch die ehemaligen Normalen. Und dann wird es sehr interessant. Und die Herrschaften, die gesagt haben, ja, bei uns in der Stadt, da gibt es ja so eine Abteilung, das ist so ein Versuch, damit umzugehen, das macht dann eben die Abteilung, da habe ich aber nichts mit zu tun. Das ist interessant.
Wenn man Menschen fragt, wie die Diversity in Unternehmen ganz konkret aussehen kann, dann ist die Antwort eher noch diffuser. Dann kommt so was wie, ja, wenn viele bunte internationale Menschen eingestellt werden oder wenn auch Frauen im Team sind, dann ist das schon Diversity. Vielleicht bringen wir da nochmal das Licht ins Dunkel. Herr Stuber, wenn Sie in die Unternehmen gerufen werden, die sich das irgendwie vorgenommen haben, wie erklären Sie dann, worauf es bei Diversity vor allem ankommt?
Wir sind auch immer sehr darauf bedacht, erstmal zu verstehen, was das Unternehmen tut. Und Vielfalt sollte eben kontextabhängig verstanden werden, also abhängig von der Branche, abhängig von dem Standort, wo man ist, abhängig davon, was man erreichen möchte. Und ich fand das gerade sehr schön, dass die in den Beiträgen auch eben nicht nur auf Vielfalt, also dass Diversity nicht nur mit Vielfalt, mit Unterschiedlichkeit und damit auch mit etwas Trennendem verbunden wurde, sondern dass eben auch manche gesagt haben, ja, da geht es ja auch um Toleranz oder da geht es auch um Einzigartigkeit. Und da wird es dann eigentlich richtig spannend, ne? Aber ursprünglich her kommt das Konzept tatsächlich von der rassische Unterscheidungen, Geschlechtervielfalt etc. in den USA. Und interessanterweise ja, gerade Anfang der 90er, also als die Globalisierung so richtig begann durch den Zusammenbruch der kommunistischen Systeme und als Technologie begann, Grenzen zu überwinden. Und deswegen ist es kein Zufall, dass eben so ein Konzept genau in dieser, wie Sie sagten vorhin, Ära entstand oder so eine neue Ära markiert, weil es wirklich was fundamental Neues ist. Es ist ein Konzept, was uns hilft mit vielen Veränderungen und mit vielen Dingen, die das Leben heute ja komplizierter machen, komplexer machen, anders umzugehen. Und es ist immer dabei ein Stück weit der menschliche, ja, die menschliche Natur beteiligt, so wie auch schon gesagt wurde. Ne? Also einerseits der Wunsch nach Gleichheit und Zusammengehörigkeit und wie eine der Befragten vorhin gesagt hat, gleichzeitig der Wunsch nach Einzigartigkeit. Und eigentlich beschreibt das ganz schön das Spannungsfeld, in dem das Thema Diversity eben auch spannend ist.
Frau Bührmann, was ist für Sie der Kern von Vielfalt im Unternehmen, im Betrieb?
Naja, Unternehmen versuchen in der Regel damit zwei Herausforderungen zu bearbeiten. Das eine ist, sie haben einen Fach- und Führungskräftemangel und sie müssen jetzt andere, diverse einstellen. Also zum Beispiel Frauen, die wieder einsteigen, Menschen mit Migrationshintergrund und die steigen ja auch mittlerweile in Führungspositionen auf. Das andere ist natürlich auch, dass dieses Konzept Diversity stammt ja aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und es ging um mehr Chancengleichheit und Teilhabe. Und auch in Deutschland sind ja die Bürgerrechtsbewegungen bzw. sozialen Bewegungen sehr erfolgreich gewesen. Und die setzen immer mehr durch, dass Menschen eben nicht mehr aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit, ihrer körperlichen Konstitution, ihrer sozialen Herkunft, USW, diskriminiert werden. Deswegen haben wir ja mittlerweile auch das AGG. Und dann kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Es gibt die Idee, dass viele Perspektiven zu mehr Innovation führen. Und so ist ja auch zum Beispiel Ihre Sendung aufgebaut. Sie haben ja 3 unterschiedliche Expertinnen eingeladen und sich selbst dazu und hoffen dadurch, ein gutes, innovatives Produkt herzustellen. Sie hätten ja auch 3 Professorinnen oder 3 Unternehmensberater oder 3 Chefredakteurinnen einladen können. Nein, Sie wählen die Diversität. Und das ist etwas von dem, das ist eine Idee, ich glaube, dass da viel dran ist, dass man eben unterschiedliche Perspektiven sehen sollte. Und das ist ja auch das, was der junge Mann erzählt hat, der befragt worden ist, der in Spanien und in Asien immer unterwegs ist. Was der ja will, ist, sich selber sozusagen perspektivischer gestalten. Und das ist natürlich für unser Zusammenleben, weil Herr Stuber das schon sagte, und Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man eben lernt, Menschen gehören nicht nur zusammen, weil sie gleich aussehen oder dieselben Eltern haben oder alle weiß sind, sondern dass Zusammengehörigkeit etwas ist, was man bearbeiten, was man managen kann. Das ist etwas, das ist gesellschaftlich sehr, sehr wichtig. Und dass jetzt Unternehmen anfangen, sich mit Vielfalt, also der Unterschiedlichkeit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auseinanderzusetzen, das finde ich sehr gut, weil, ich will doch einen Gedanken zu Ende führen, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mit Sicherheit genauso viel Vielfalt. Und da war aber das Motto, wir werden jetzt alle so wie die, die schon da waren, also Westdeutsch.
Frau Hans, sich mit Vielfalt zu beschäftigen, bei Spiegel Online Diversity einzuführen, das ist anfangs auch aus einer Not entstanden, habe ich gelesen. Ne? Oder überhaupt an den Redaktionskonferenztischen der großen Redaktionen saß bisher eine ziemlich homogene Gruppe.
Naja, ich glaube, wie in vielen anderen Unternehmen eben auch. Ne? Das ist über Jahre gewachsen, das hat eine Berechtigung. Das hat auch in Teilen gut funktioniert. Und wie so oft entsteht dann Veränderung immer dann, wenn es ein Problem gibt. Und dieses Problem ist ja im Journalismus in den vergangenen Jahren auch breit diskutiert worden. Nämlich schlicht die Frage, vertrauen uns unsere Leserinnen und Leser noch ausreichend? Und wie kann es uns gelingen, vor allen Dingen auch neue Leser zu gewinnen? Also Stichwort Innovation, was Frau Bührmann gerade schon erwähnt hat. Das heißt, Diversity ist ja kein Selbstzweck, sondern man verbindet damit etwas, entweder weil es eine Not gibt, also Kolleginnen und Kollegen zu rekrutieren, oder eben auch, weil man etwas besser machen will. Und in unserem Fall natürlich den Journalismus.
Fehlte Ihnen da eine Ansprache an bestimmte Zielgruppen, die Sie erreichen wollten, als Sie gestartet haben?
Ja, also wir wissen ja, wie sich unsere Leserschaft zusammensetzt, welche Altersstruktur die hat, welche Geschlechterstruktur sie hat. Und meine Idee oder meine Frage war, wie kann es uns gelingen, diese Zielgruppe zu erweitern und die bestehenden Leser nicht zu verprellen, nicht zu verlieren. Und wenn man sich dann anschaut, wie eine Redaktion zusammengesetzt ist, was vermutlich auch für andere Unternehmen gilt, und wenn Sie da feststellen, das ist ein sehr homogenes Gefüge.
Welches
dann
Gefüge
fragen
denn?
Sie sich,
beschreiben Sie es mal, wie ist es in der Regel?
Naja, das waren relativ gleich alte Menschen, die alle westlichen Ursprungs waren, Akademiker waren, bei uns jetzt im konkreten Fall gar nicht so männlich, wie das in vielen anderen Redaktionen der Fall ist, aber das ist so das, was den Journalismus sicherlich in den vergangenen Jahren geprägt hat, also mittelalte weiße Männer, wie es immer so schön heißt. Und die Frage, welche Perspektiven sehen wir eigentlich nicht, wenn wir in diesem Kreis am Tisch diskutieren, welche Perspektive geht uns durch die Lappen, was berücksichtigen wir nicht, was wir aber eigentlich berücksichtigen müssten. Also schlicht sind wir uns alle zu einig. Und wenn wir uns dazu einig sind, dann haben wir ein Problem, weil wir viele Themen vielleicht nicht sehen, weil wir Perspektiven nicht ausreichend diskutieren. Und da die Frage, wie können wir das ändern und wie können wir uns ja im Grunde aus dieser relativ kuscheligen Atmosphäre verabschieden.
Weil
denn
Sie
Journalismus
auch,
will ja immer auch irritieren.
Und weil Sie ja auch die alleinerziehende Mutter erreichen möchten oder den homosexuellen alleinerziehende Vater oder den Radfahrer oder was auch immer. Sie müssen gucken, dass
aber
sie einfach...
den normalen weißen Mann.
Aber auch den normalen weißen
genau.
Mann.
Um den geht's also ja das auch. Ist eben nicht nur der Fokus, genau wie Sie sagten, auf die alleinerziehende Mutter, sondern auch die Frage, welche Perspektive kann die einbringen, die dann wiederum für alle interessant ist. Also es ist ja ein Trugschluss zu glauben, wenn man jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, die alleinerziehende Mutter einstellt, dann hat man mehr Berichterstattung darüber. So einfach ist es nicht.
Dann müsste man ja auch ein ziemlich großes Team haben, um wirklich alle Realitäten draußen abbilden zu können.
Und das ist ja auch nicht das, was Journalismus definiert, sondern unser Beruf besteht ja darin, dass wir uns mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen, unabhängig davon, wie wir selber sozialisiert sind und unterwegs sind. Aber zu sagen, man muss die Perspektiven mit einbeziehen, um die Berichterstattung insgesamt besser zu machen. Zumindest dann, wenn wir den Anspruch haben, Gesellschaft zu repräsentieren mit Journalismus.
Ganz kurz noch, was genau haben Sie verändert?
Also das ist kein Programm, was man irgendwie sich an dem einen Tag ausdenkt und am anderen Tag umsetzt. Ich glaube, da bin ich ganz bei dem, was Frau Bührmann eben gesagt hat. Es beginnt mit denen, die da sind. Weil die Idee ist ja nicht, wir tauschen jetzt irgendwie 50% der Kolleginnen aus und dann wird alles bunt und alles besser, sondern erstmal sich bewusst zu machen in der Rekrutierung, welche Maßstäbe lege ich eigentlich an, wenn ich ein Vorstellungsgespräch führe. Und da ist es erstmal menschlich, dass mir das vertrauter ist, was mir ähnlich ist. Das weiß man auch aus der Wahrnehmungspsychologie. Also das, was uns ähnlich ist, dem vertrauen wir eher. Und wie kann man das brechen, damit wir nicht immer wieder das reproduzieren, was wir schon haben? Das war so mal der allererste Schritt. Dann eben zu schauen, wie sind denn die Teams aufgestellt, was brauchen wir da? Und Vielfalt vor allen Dingen breit zu verstehen. Das ist für mich nicht nur eine Geschlechterfrage, es ist nicht nur eine Frage der Herkunft, es ist auch eine Frage des Temperaments. Also wie setze ich Teams möglichst vielfältig zusammen?
Ich habe gelesen, Sie haben auch solche Dinge verändert, wie Ihren Konferenzraum umzubauen. Wie sieht der jetzt aus?
Na, da sind wir noch dabei. Das ist ja immer ein bisschen so ein Prozess, bis sowas fertig ist. Aber sich zum Beispiel zu überlegen, wie auch eine Sitzordnung, so bestehende Strukturen einfach verfestigt. Wenn Sie wissen, da sitzt immer derjenige. Wie können Sie forcieren, dass Sie unterschiedliche Meinungen mit am Tisch haben, dass die auch eingebracht werden? Also Stichwort Hierarchien, das ist auch was, was eben schon erwähnt worden ist, sich zu überlegen, was braucht es eigentlich, damit wir innovativer sein können? Und wie schreckt beispielsweise auch so eine Konferenzstruktur oder eine Sitzordnung, hält uns eben davon ab, weil wir in immer gleichen hergebrachten Strukturen sind. Aber man muss natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht in große Symbolik ausartet, sondern es zeigt sich letztlich, glaube ich, im täglichen Tun.
Herr Stuber, sind das so diese kleinen Sachen, die manchmal eine große Wirkung haben?
Auf alle Fälle. Also ich glaube, wir müssen noch mal schauen, dass wir jetzt einen großen Schritt gemacht haben. Wir haben angefangen von einem Mangel zu sprechen und von Teilhabe und von Bürgerrechten und sind jetzt schon ganz schnell bei den alltäglichen kleinen Dingen, die tatsächlich einen Unterschied machen können. Und wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass es dazwischen einen Weg gibt, den Menschen und Organisationen und auch die Teams dann in den Organisationen dann sozusagen als Bindeglied zwischen Mensch und Organisation zurücklegen müssen, ne, um zu reflektieren, ne, wo kommen wir her, warum sind wir, wie wir sind und wo wollen wir hin und was brauchen wir dafür. Und ein großer Antrieb für Unternehmen speziell im Bereich Diversity ist eben wirklich die Chance zu sehen, die Chance zu suchen, aber auch die Notwendigkeit zu sehen und die zu akzeptieren. Also wirklich zu sagen, was uns bislang erfolgreich gemacht hat, wird uns in der Zukunft nicht mehr erfolgreich machen, weil sich so viele Dinge geändert haben, weil wir eine andere Form von Wettbewerb haben, weil wir agiler werden müssen etc. Und dann kommt man tatsächlich am Ende zu so kleinen Lösungen. Aber ich glaube, der Weg dazwischen, über den können wir gleich noch ein bisschen sprechen.
Genau, wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Kreatives Potenzial. Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Team. Warum und wie das konkret aussieht, werden wir noch weiter besprechen. Wir sind gespannt auf Ihre Stimme, Ihre Meinung und Beobachtungen, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie selbst schon ganz konkrete Erfahrungen mit der Einführung von Diversity Management in Ihrer Firma, in Ihrem Unternehmen gemacht oder Sie haben das beobachtet. Was denken Sie, wie wichtig ist Diversität auch im Arbeitsleben? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich möchte Sie noch in die Nachrichten entlassen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi, der sagte, unsere Fähigkeit, Einheit in der Vielfalt zu erreichen, das wird die Pracht und die Prüfung unserer unserer Zivilisation sein. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema kreatives Potenzial. Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Team. Und wir möchten weiter darüber diskutieren mit unseren Gästen, der Soziologin und Diversitätsforscherin Professor Dr. Andrea Bührmann, mit der Vielfalt-Teamleiterin und Spiegel-Online-Chefredakteurin Dr. Barbara Hans, mit dem Diversity-Unternehmensberater Michael Stuber und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wo haben Sie Diversität kennengelernt im Arbeitsumfeld oder sind Sie im Ausland schon einmal in Berührung damit gekommen? Für wie wichtig halten Sie diesen Aspekt der Vielfalt im beruflichen Miteinander? Und welche Hemmnisse haben Sie vielleicht erlebt bei der Umsetzung von solchen Ideen? Oder haben Sie einfach noch ein paar Fragen zu diesem Thema? Dann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Hey du, hör auf mit dem Finger auf andere zu zeigen. Vielleicht sind die Neuigkeiten noch nicht zu dir durchgedrungen. Also hör zu. Die Großen sind manchmal die Kleinen. Die Groben sind immer die Feinen. Betrunkene vielleicht gerade nüchtern. Und die Draufgänger doch eher schüchtern. Der Harte ist manchmal der Weiche. Der Lebendige ganz auf die Leiche. Die Feigen sind schon mal die Retter. Und die Sexbomben immer die Bretter. Es gibt kein Schwarz und Weiß mehr. Wo hast du nur den Scheiß her? Das ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Sieh hin, dann kannst auch du die Farben kriegen.
Gut hinsehen, um die Farben sehen zu können, nicht in Vorurteilen stecken zu bleiben, das ist ein wichtiger Appell von Diversität. Richtig, Frau Böhmann?
Ja. Das denke ich auch. Aber nochmal, es geht nicht nur um die Farben, sondern es geht auch zum Beispiel um das Weißsein. Ich finde es immer interessant, dass man so schnell dabei ist, sich People of Color anzugucken oder Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, um mal beim Weißsein zu bleiben, das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass ich als weiße Frau natürlich Vorteile habe in unserer Gesellschaft und diese Vorteile machen mich anders als andere. Und diese Unterscheidung zwischen Diskriminierung und Privilegierung, die müssen wir uns angucken. Und dass das so wichtig ist, das können Sie zum Beispiel auch in den USA besichtigen, wo ja Herr Trump jetzt Präsident ist. Und von wem ist er gewählt worden? Von den ehemaligen normalen Schichten.
Das ist ein guter Übergang zu Frau Hans. Wir Journalisten sind in letzter Zeit ziemlich oft überrascht worden. Trump-Wahl, Brexit, auch der Aufstieg der AfD. Die meisten Journalisten haben das überhaupt nicht für möglich gehalten. Und oft wurde ja seither darüber diskutiert, ob uns der Bezug zur Realität verloren gegangen ist, ob wir alle zu sehr in unserer Filterblase hängen. Wäre das durch mehr Diversität in den Redaktionen anders gewesen?
Naja, das ist eine gute Frage, ne? Das wäre jetzt sehr leicht zu sagen, ja, unbedingt. Man kann ja nur feststellen, dass es da sowas wie eine Art Entkopplung gegeben hat. Und das was ist, was ja die Branche eigentlich insgesamt umtreibt und nicht nur einzelne Medien. Und ich glaube, wir müssen uns schon die Frage stellen, wie uns das passieren konnte. Und ich glaube nicht, dass Diversität irgendwie ein Allheilmittel ist, was man jetzt ausruft und dann wird alles besser. Aber ich glaube schon, dass wir uns eben fragen müssen, was sind unsere blinden Flecken? Also welche Perspektiven sehen wir nicht? Sehen wir nicht ausreichend? Worüber wissen wir nicht genug? Weil das, was da ist, das ist ja immer relativ einfach. Also die Kollegen, die mit am Tisch sitzen, die dann das mit einbringen, was sie wissen, darüber kann man diskutieren, aber sich zu überlegen, worüber haben wir denn jetzt nicht gesprochen, was aber trotzdem wichtig wäre oder welche Perspektive haben wir nicht ausreichend gewürdigt, weil sie vielleicht uns gar nicht bewusst ist, weil sie zu unbequem ist, wie auch immer, den Weg müssen wir gehen und da müssen wir hinschauen und sensibler werden. Wie konnte uns das passieren? Ja, weil der Brexit, um bei dem Beispiel zu bleiben, in London für viele Menschen eine sehr unwahrscheinliche Variante war. Nichtsdestotrotz haben dann viele andere Menschen in Großbritannien letztlich sich dafür entschieden. Und das, finde ich, muss uns skeptisch machen. Und wir müssen überlegen, welche Perspektiven würdigen wir nicht ausreichend und bilden wir damit auch nicht ausreichend ab.
Und wenn sie in der Redaktion nicht vorhanden sind, dann guckt halt wird auch immer in die gleiche Ecke sozusagen geschaut, ne, wenn dort nicht andere Blickwinkel eingenommen werden. Wir wollen ja heute mit ein paar Narrativen aufräumen, die rumschwirren über Diversity. Es wird manchmal gesagt, Herr Stuber, früher gab es Frauenförderung, Inklusionsprogramme, Integrationsbemühungen. Heute wird das alles zusammengepackt und mit dem schickeren Label Diversity versehen. Stimmt das oder ist das Konzept Diversität mehr als die Summe der einzelnen Teile?
Ja, ein wichtiger Grund, weshalb wir das ja auch weiterhin Diversity nennen und nicht einfach nur Vielfalt sagen, ist, weil da viel mehr drin steckt. Ich beschreibe das oft als das Potenzialprinzip, also Diversity and Inclusion als Potenzialprinzip, weil es tatsächlich darum geht, systematisch Mehrwerte generieren zu können aus, ja, nicht nur Unterschiedlichkeit, sondern eben auch, so wie vorhin schon gesagt wurde, Individualität. Und dazu braucht es eben eine Offenheit, zum Beispiel im Team, ne, einen offenen Umgang miteinander, einen zuhören wollen etc. Dazu braucht es aber auch eine Einbeziehung, also die praktische produktiven Umgang miteinander. Und da war das Beispiel von dem Konferenzraum vorhin sehr schön. Ne? Also man muss es am Ende eben auch praktisch hinbekommen. Und diese Verkettung von verschiedenen Elementen, das ist eigentlich das, was Diversity Management oder Diversity Inclusion, das Potenzialprinzip, ausmacht und weshalb es deutlich unterschiedlich ist als die, ich sag mal, traditionellen Konzepte von Gender oder Multikulturalität, die es weiterhin gibt und geben muss. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass dieses hin zu einer Inklusion aller, und da sind wir wieder auch bei den weißen Männern und bei den Deutschen oder bei den mittleren Alters, dass das eben die Zukunft von Diversity letztlich ist. Ne? Also dass wir, weil nochmal zu dem Trump-Beispiel von vorhin, es gibt durchaus auch ernstzunehmende Reflexionen, die sagen, naja, vielleicht wurde Trump auch deswegen möglich, weil man davor so viele Jahre hatte, in denen es immer und immer wieder um Randgruppen in Anführungszeichen ging. Und das war dann eben den weißen Mittelstandsamerikanern am Ende zu viel. Und da haben sie gesagt, wir müssen es rumreißen. Und Brexit ein bisschen ähnlich, auch in mancher Hinsicht. Das heißt, wir jetzt schon 20 Jahre Diversity machen, haben uns schon auch überlegt, wie muss man das vielleicht neu positionieren? Wie können wir sicherstellen, dass sich wirklich auch alle abgeholt fühlen? Denn es ist ein Konzept für alle, von dem auch alle profitieren können.
Frau Knauber-Edler aus Freiburg hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Knauber-Edler.
Ja, guten Morgen.
Was hat Sie bewogen?
Ich bin Apothekerin und selbstständig seit 22 Jahren und meine Kunden sind ja auch divers. Ich habe auch fremde Kunden aus anderen Ländern als Touristen. Ich habe Kunden mit Migrationshintergrund und ich schätze es, dass ich in meinem Team auch Menschen beschäftige, die eine andere Sprache sprechen, aus einem anderen Kulturkreis kommen, weil ich das als Bereicherung empfinde. Ich habe also eine Palästinenserin, ich habe zwei junge Frauen aus dem Libanon, ich habe eine Türkin aus Zypern. Und es ist oft sehr hilfreich, wenn die mit ihrer Muttersprache dann etwas erklären können, unseren Kunden.
Und wenn ich meine Vermutung äußern darf, und zusätzlich ist es, glaube ich, für Ihr Team und für Ihre Apotheke ganz toll, dass Sie intern es sozusagen gewohnt sind, mit Unterschiedlichkeit umzugehen. Und deswegen brauchen Sie gar nicht für jeden Kunden und für jede Kundin das Pendant im Team, sondern weil Sie es so toll gewohnt sind, mit Unterschiedlichkeit umzugehen. Deswegen können es alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den verschiedenen Kundinnen und Kunden. Und so wird dann, glaube ich, ein Schuh draus. Ne, zu dem.
Ja, es öffnet einfach den Horizont. Auch wir haben gelernt, dass man vielleicht bei muslimischen Kunden darauf achtet, dass man ihnen keine Gelatinekapseln verkauft. Und es ist für meine Mitarbeiter selbstverständlich. Wir haben eine Auszubildende eingestellt vor 6 Jahren, bewusst unter den vielen Bewerbungen, die wir hatten, das Mädchen mit Kopftuch, weil wir dachten, die hat es besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und sie ist jetzt noch bei uns, jetzt gerade in Elternzeit. Allerdings hatte ich auch Kunden, die deswegen nicht mehr kamen, weil sie nicht von so jemand bedient werden wollten. Aber das war mir dann egal. Ich habe zu der Dame gesagt, es ist mir wichtig, was im Kopf drin ist und nicht, was obendrauf ist.
Ein leuchtendes Vorbild sind Sie da. Frau Knauber-Edler, vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Wir gehen direkt weiter zu Ben Neubrecht aus Darmstadt. Guten Morgen, Herr Neubrecht.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Wie geht es Ihnen mit Diversität?
Ja, ich hatte vorhin schon Ihrem Kollegen gesagt, also ich bin Musiker, Profimusiker und spiele eigentlich permanent mit Menschen aus allen Kulturkreisen, sage ich mal. Das war nie ein Problem. Also einfach deshalb, weil die Sachebene, sage ich mal, also die Musik, die uns alle verbindet, die ja uns so wichtig war, dass teilweise konnten wir nicht mal die miteinander reden, weil wir keine Sprache hatten, die wir gemeinsam sprechen konnten.
Außer der Musik.
Außer der Musik, genau. Und auf der Bühne war das dann vollkommen irrelevant. Ne? Deshalb denke ich auch, also ich glaube, ein Management ist da gar nicht notwendig, meines Erachtens. Denn ich denke, dass die Wahrheit oder das Gute, das setzt sich am Ende immer durch. Und die Menschen, die auf der Sachebene eine Gemeinsamkeit haben, die werden sich immer finden, egal aus welchem Kulturkreis sie sind. Ja, also ich halte es immer für ein bisschen zwanghaft, dann zu sagen, ja, wir müssen das jetzt managen, wir müssen da eine Quote oder was auch immer von außen aufoktroyieren. Das halte ich immer für ein bisschen, ja, eigentlich unflexibel. Also wie gesagt, ich denke, wenn die Menschen offen sind grundsätzlich und es um die Sachebene geht, dann werden sich die Menschen auch zusammenfinden.
Das gebe ich mal direkt in die Runde, weil da wollen, glaube ich, alle was zu sagen. Gute Anregung, Herr Neubrecht. Wir geben es mal in die Runde. Wer möchte zuerst? Frau Bührmann hat, glaube ich, am lautesten geatmet.
Ich meine, das, also was Sie ja haben, ist die Sachebene. Aber was machen Sie, wenn Menschen keine Sachebene gemeinsam haben? Was Sie haben, ist in der Tat meistens einen Dirigenten, eine Dirigentin. Das ist ja auch eine Form des Managements. Und gleichzeitig gibt es eben auch den Aspekt, dass Menschen Teilhabe an bestimmten Entscheidungen haben wollen. Und zwar auch, wenn sie anders sind und wenn sie eben nicht zusammen Musik machen wollen oder keine Sachebene haben. Und ich glaube, das ist etwas, worum wir uns wirklich durchaus kümmern müssen und was mit unserem Demokratieverständnis zu tun hat. Wir müssen uns öffnen dafür, dass alle an wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungen teilhaben können.
Frau Hans?
Sei es auf der Organisationsebene oder auf der Politikebene oder wie bei Ihnen zum Beispiel natürlich auch, welche Sorte Musik wollen Sie eigentlich spielen? Sie sagen, Sie spielen mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Spielen Sie Klassik, spielen Sie Jazz oder ist schon vorher klar, was Sie eigentlich spielen?
Also das war eine Frage jetzt, ja. Also wir spielen Jazz oder Weltmusik, sage ich mal. Und auch mit dem Anspruch, dass jede Kultur oder jeder aus seiner Kultur was mitbringt und wir einfach gucken, wo können wir uns treffen. Ja. Und also natürlich geht es darum, dass alle an der Gesellschaft beteiligt werden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das im Grunde ja ein Prozess ist, der sich von alleine stattfinden kann. Und denke, wenn man zu viel von außen, Sie haben ja vorhin von Trump auch gesprochen, beziehungsweise dem vielleicht zu starken Fokus auf den Randgruppen, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, ich glaube, dass es sich entwickeln wird und dass das Gute und Wahre letztlich sich findet.
Ich glaube, das ist angekommen, Herr Neubrecht. Vielen Dank. Herr Stuber möchte dazu noch was sagen. Brauchen wir?
Genau. Ich finde, die Musik ist deswegen so ein wunderbares Beispiel, weil es gibt eine ganz, ganz spannende Studie, die gezeigt hat, dass bei der Auswahl von Musikern tatsächlich auch der optische Eindruck zu Verfälschungen führt. Also die sogenannte Sachebene, die wir wollen und an die Sie auch glauben, wie Sie gesagt haben, die kann man dadurch verstärken, indem man Musiker beim Vorspielen hinter einem Vorhang spielen lässt, weil dann zum Beispiel es viel klarer wird, welcher Musiker jetzt tatsächlich die bestgeeignete Ergänzung für das Orchester ist. Ich sage ganz bewusst nicht einfach normativ der Beste oder die Beste, ne, sondern das bestgeeignete Klangbild jetzt abliefert. Und erst mit dem Vorhang hilft man der Sachebene sozusagen auf die Sprünge. Und das ist das, was wir wollen. Also wir wollen gar nicht, nicht oder nicht mehr, würde ich vielleicht sogar sagen, zwanghaft was vorgeben von außen. Ich bin auch selber sehr gegen feste Quoten, weil, wie vorhin auch schon mal jemand sagte, Vielfalt ist ja nicht der Selbstzweck, aber wir müssen an den richtigen Stellen Stellhebel einbauen, kleine Tests, kleine Checks, Qualitätschecks einbauen, um auf diese Sachebene wirklich auch zu landen, weil wir Menschen einfach unsere kleinen Unzulänglichkeiten mitbringen. Und da habe ich noch andere Beispiele zu, wenn es gewünscht ist.
Gerne, gleich noch gerne. Vielen Dank, Herr Norweich, dass Sie angerufen haben. Ich würde gerne zu Ursula Rebensdorf kommen. Sie hat uns gemailt. Sie schreibt, bereits in früheren Berufsjahren teilte ich mir mein Büro mit einer Kollegin, die mit ihrem Rollstuhl viel Platz brauchte, eine Arbeitsassistentin und einen Assistenzhund in unser Büro mitbrachte. Ihre Lebenswelten und ihre Blickwinkel, die zum Teil völlig anders als meine waren, haben meine Arbeit inspiriert. Auch heute arbeite ich in inklusiven Teams. Egal ob altersgemischt, männlich, weiblich, divers, Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderung, kreative Ideen und Lösungen für Probleme brauchen Vielfalt. Ein Unternehmen, das so ein Potenzial nicht erkennt, ist nicht konkurrenzfähig. Das hört man immer wieder. Es werden immer wieder Studienergebnisse veröffentlicht, die sagen, Diversity zahlt sich über den Nutzen für den Einzelnen und für die globale Gesellschaft hinaus auch ganz konkret wirtschaftlich aus. Es gibt Firmen, die, das heißt Firmen, die viele Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderung, eben wie Frau Rebensdorf das sagt, beschäftigen, erzielen mehr Gewinn. Und eine internationale McKinsey-Studie besagte vergangenes Jahr, dass sich angeblich bei deutschen Unternehmen, die mehr Vielfalt im Top-Management aufweisen, die Wahrscheinlichkeit verdoppelt, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Wie funktioniert das? Wer erklärt mir das? Wie hängt das konkret zusammen, Diversity und Ökonomie?
Wir ein bisschen haben Wasser in den Wein kippen. Es gibt Studien, die sagen, nicht Vielfalt führt zu mehr Innovation, sondern gemanagte Vielfalt.
Aber wie auch immer Vielfalt, genau. Also ja, wie ist der Zusammenhang?
Das ist ein großer Unterschied, ob ich einfach nur vielfältige Akteure habe oder ob ich mir die Mühe mache, diese Vielfalt zu organisieren. Und diese Organisation macht den Mehrwert.
Ja,
Forschung.
Ja, würde ich auch gerne verstärken. Also die, wir haben vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren zum ersten Mal geguckt, was sagt denn so die globale, also die internationale Forschung zu diesem Thema Mehrwert. Und da gab es so viele Studien, aber sehr viele von denen waren nicht belastbar, also nicht im wissenschaftlichen Sinne aussagekräftig, also reliabel, valide etc. Und inzwischen hat sich aber eine wirklich große Menge von Studien zusammengefunden und wir haben einen Bericht, den wir alle 2 Jahre aktualisieren. Da sind inzwischen über 250 Studien drin und jede dieser Studien ist auf Herz und Nieren geprüft. Also ist sie wirklich aussagefähig. Und das Interessante ist, und da würde ich Frau Bührmann übrigens noch verstärken wollen, die Aussage ist, dass über die Jahre immer klarer wurde, welche Bausteine erforderlich sind, sodass es tatsächlich zu den Mehrwerten kommt. Und es ist eben nicht die Vielfalt, die sozusagen trivial direkt zu mehr Vielfalt, Gewinn oder zu besserer, zu höherem Ansehen oder zu höherem Markterfolg führt, sondern es braucht eben Schritte dazwischen und die Faktoren, die wesentlichen, sind eben die Unternehmenskultur oder die Teamkultur. Also gemischte Teams sind nicht per se besser, sondern vor allem dann, wenn sie,
auch gesehen werden,
wenn sie eine Kultur haben, in der das die Vielfalt zur Geltung kommen kann. Und Unternehmen sind erst dann mit ihrer Vielfalt erfolgreich, wenn eben die Prozesse und Strukturen erlauben, dass diese Vielfalt auch wirkungsvoll zusammenkommt. Ne? Und das ist ein großer, großer Unterschied.
Und da eben auch nicht nur diese sichtbare Vielfalt wie Alter, Geschlecht, Nationalität, sondern auch unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Mindsets und so. Gleich müssen wir trotzdem da nochmal genauer rein, wie das zusammenhängt. Aber erstmal wartet Frau Wiedmann, Danielle Wiedmann aus Dietlingen schon in der Leitung. Frau Wiedmann.
Ja, guten Tag. Also Ihr Vortrag hat mir sehr, sehr interessiert. Und mein Mann und ich waren 46 Jahre in Asien, in verschiedenen Orten wie Thailand, China, Hongkong, Malaysia und so weiter. Und ich selbst Mein Mann ist für seine Firma aus Hamburg dahin gekommen und ich musste mir natürlich neue Betätigungsfelder finden. Und wir haben zwei Kinder und beide Kinder sind also in eine internationale Schule gewesen mit 43 verschiedene Nationalitäten. Davon waren auch die Lehrer kamen aus verschiedenen Ländern. Ich selbst war an einer Schule tätig, an einer französischen Schule und habe Deutsch unterrichtet. Auch da kamen ganz verschiedene Nationalitäten zusammen. Und ich habe auch freiwillig an einem Museumsprojekt gearbeitet und auch gegründet. In der Zwischenzeit haben wir 800 Mitglieder. Was ich eigentlich nur sagen möchte, trotz aller Studien, die Sie erwähnt haben, wichtig ist es, dass man zuhört, und zwar mit Achtsamkeit. Wenn Sie neu in ein Land kommen, kennt Sie niemand. Und da kann man nicht, also man muss sehr vorsichtig vorgehen, denn jedes Land hat seine, Traditionen und Vorstellungen, wie man lebt. Und ich habe gefunden, dass es wichtig ist, dass man einfach mal zuhört und das andere, dass man etwas von der Religion der Leute versteht. Also ich habe mich jedes Mal in Malaysia mit den muslimischen Gegebenheiten auseinandergesetzt, in Thailand mit den buddhistischen, in China mit den taoistischen und habe auch die Sprachen gelernt. Mhm. Und dadurch kriegt man eigentlich sehr schnell Kontakt und man merkt, dass die Leute die gleichen Probleme haben wie wir alle.
Lässt sich das
nur die Traditionen etwas anders sind. Und dass sie eigentlich das auch ein bisschen anders, bringen. Aber schlussendlich haben alle Menschen die gleichen Probleme. Und als wir dann mit meinem Mann 2014 zurückkamen nach Deutschland, also ich musste wirklich nach all den Jahren im Ausland, fand ich es am Anfang sehr schwierig hier.
Das geht vielen Menschen so, die im Ausland waren. Ne? Ich finde Ihre Anregungen sehr, 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 sehr wertvoll. Lässt sich das auf die Unternehmen übertragen, die Frage in die Runde? Dieses achtsame Zuhören und sich das wirklich anhören, was das Gegenüber zu bieten hat auch und wie die Ideenwelt ist, wie die mentalen Modelle sind. Ist das das Wichtige, was Frau Weidmann eingebracht hat?
Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Weil wir sonst ja dahin kommen, dass das Ganze irgendwie eine Staffage ist. Dann haben Sie vielleicht ein buntes Unternehmensbild, aber es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie es nicht umsetzen. Und um es umzusetzen, damit all diese unterschiedlichen Menschen ihre Vielfalt auch einbringen können, ist es natürlich der Schlüssel, bereit zu sein, ihnen zuzuhören, damit das Ganze nicht irgendwie zu einer Karikatur wird, sondern es bringt ja nur dann etwas, wenn man wirklich auch bereit ist, die althergebrachten Modelle oder Annahmen, die es, glaube ich, in jedem Unternehmen auch gibt, zu hinterfragen. Und der Weg, sich selbst zu hinterfragen, führt ja nur daher, dass man die anderen fragt, was habt ihr zu sagen, welche Erlebnisse habt ihr, welche Perspektiven? Und ich glaube, was Frau Wiedmann gesagt hat, ist das Entscheidende, nämlich dass die Bereitschaft zuzuhören und offen zu sein für die unterschiedlichen Perspektiven. Sonst kann man sich nämlich die Diversity auch sparen, wenn man an den althergebrachten Mustern schlicht festhalten möchte.
Vielen Dank, Frau Wiedmann. Herr Stuber, ganz kurz noch vor
den
Nachrichten.
Ich würde auch sagen, wir nennen es mitunter etwas anders. Ne? Also wir nennen es vielleicht nicht Achtsamkeit, aber wenn wir mit Produktionsteams zum Beispiel arbeiten, kommen die mit sehr ähnlichen Erkenntnissen aus so einem Diversity-Workshop heraus. Und auch ein Führungsteam kann sehr leicht erkennen, wie wichtig es ist, eben nicht immer allzu leichtfertig zu sagen, ja, da sind wir uns ja einig und wir machen jetzt wieder diese Teamaktivität wie jedes Jahr, weil uns die allen so Spaß macht und wir nehmen diese Lösung, weil wir die nach 5 Minuten schon hatten. Genau da kommen dann diese Mechanismen auch wieder zur Geltung.
Kreatives Potenzial. Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Team. Dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren ganz besonders Ihre persönlichen Erlebnisse, Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen dazu, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die US-amerikanische Bürgerrechtlerin und Schriftstellerin Maya Angelou hat einmal gesagt, es ist Zeit für Eltern, den jungen Menschen früh zu vermitteln, dass im Besonderen, in der Vielfalt, Schönheit liegt und Stärke.
Ich seh dein Gesicht, ich seh wie du lachst, in deinen Augen seh ich, was ich in dir hab. Ich seh du bist anders, zum Glück bist du anders. Und egal was die Welt so über dich sagt, ich seh deine Farben, ich seh deine Art. Ich weiß du bist anders, sei froh du bist anders. Und du weißt, du kannst das, dies ist deine Melodie. Mit gehobenem Kopf kannst du von mir behaupten, du bist, was du bist, du musst nur an dich glauben. So wie du bist, sollst du auch sein. Genau so sollst du sein. Dieses Lied widme ich dir allein. Ich seh dein Gesicht, ich seh, wie du lachst.
Zum Glück bist du anders. Das könnte die inoffizielle Hymne von Diversity werden. Und damit willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler und dem Thema kreatives Potenzial. Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Team. Und Sie können sich noch ganz rasch dazuschalten, meine Damen und Herren, per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz klären, wo ist das primäre Ziel von Diversity? Ist es der Fördergedanke, der moralisch-ethisch-soziale Punkt, dass jeder Mensch aus Gerechtigkeitsgründen natürlich die gleichen Chancen haben muss und niemand diskriminiert werden darf? Oder steht im Vordergrund, dass Prozesse besser und erfolgreicher laufen, wenn Teams divers aufgestellt sind? Oder ist das ganze Paket? Herr Stuber nickt schon.
Ja, weil alles ist richtig und ich glaube, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, worüber man, in welchem Bereich man gerade unterwegs ist. Also aus politischer Sicht ist das Teilhabethema sicherlich ein vordergründiges und da darf das auch das Ziel sein. Aus wirtschaftlicher Sicht, also bei Unternehmen vor allem, ist es eben tatsächlich eher der Produktivitätsgedanke und der Marktgedanke und der Innovationsgedanke etc. Und aus gesellschaftlicher Sicht ist es eben die Frage des Zusammenhaltes, ne? Weil also dieses Schön, dass du anders bist, das ist ganz natürlich, dass in der Gesellschaft das nicht alle gleich gut finden. Aber die Migrationsbewegungen der letzten Jahrhunderte haben eben eine Situation herbeigeführt, die Vielfalt als Realität darstellt. Und da ist es eben gut, wenn man Menschen hilft, das Gute in der Vielfalt zu entdecken. Und dann kommt das auch zu einem besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und
was sich unsere Hörer fragen, ist, wie konkret wirklich hängt das zusammen? Das ist ja einleuchtend, Frau Hans, ne? Sie schreiben für die Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten und müssen sie mit ihren Themen erreichen. Also ergibt Sinn, dass diverse Lebensrealitäten auch in der Redaktion grundsätzlich vorhanden sind. Die Apothekerin, die uns erzählt hat, sie hat einen Markt, den sie erreichen will. Da braucht sie internationale Kräfte, auch klar. Oder wenn ich nach China exportieren will, ist klar, ich sollte vielleicht auch jemanden im Team haben, der weiß, wenn ich ein Produkt dort verkaufen will, was die Menschen dort wollen. Aber soweit ich das verstanden habe, soll sich ja Diversity auch durch alle Führungsebenen ziehen und durch alle Bereiche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal in der Waschmittelproduktion bin, brauche ich Menschen mit konkreten Fähigkeiten. Ich brauche einen Chemiker, der entwickelt, jemand, der sich um Reduzierung von Verpackungsmüll kümmert und ich brauche einen Gabelstaplerfahrer, der das hinterher in die Regale fährt. Warum führt es zu mehr Erfolg, wenn dieser Gabelstaplerfahrer eine Behinderung hat oder aus Neuseeland kommt? Warum ist hinterher mehr Geld in der Kasse der Unternehmen?
Puh, jetzt kenne ich mich mit der Waschmittelindustrie zugegeben nicht so
richtig
gut aus. Das
ist auch die Frage in die Runde eher so mal zu werfen, wer als erstes sich bewegt. Gut, also aber ich glaube, das Prinzip ist verstanden.
Ja, ich glaube, der Punkt ist natürlich der, dass Sie, egal in welchem Zweig Sie unterwegs sind, Sie sich mit Ihrer speziellen Zielgruppe beschäftigen müssen und überlegen müssen, wann machen Sie ein gutes Produkt. Und das Produkt kann auf der einen Seite, wie Sie es gerade erwähnt haben, sowas sein wie Waschmittel. Es kann aber natürlich auch um so etwas gehen, wie ist die Situation in einem Krankenhaus. Ja, das heißt, Sie haben überall ja Kontakte und müssen sich überlegen, wie wollen Sie als Unternehmen aufgestellt sein, welche Kultur wollen Sie haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine Kultur, die darauf basiert, dass man Vielfalt hat und zuhört und voneinander lernt und sich selbst auch reflektiert und in Frage stellt, letztlich die besseren Produkte auch herstellt, weil sie, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann vielleicht eher wissen, welche Art von Waschmittel wollen denn die Konsumenten haben. Und so ist es natürlich durchzudeklinieren für die unterschiedlichen Bereiche. Also die Apothekerin, die sich eben gemeldet hat, die sehr konkret geschildert hat, was in ihrer täglichen Arbeit dadurch besser wird. Und ich glaube, so kann man sich die verschiedenen Branchen angucken und den Gewinn sehen.
Eine Variante ist ja, wir beziehen ja im Augenblick Diversität immer auf soziale Gruppen. Aber das können natürlich auch Lernstile sein, aber das kann natürlich auch ein Beruf sein. Und in jedem Unternehmen arbeitet, das ist ja immer divers zusammengesetzt, weil ja unterschiedliche Berufsgruppen sich darum kümmern, ein Produkt herzustellen. Das ist das eine. Und das andere ist, was auch noch vielleicht ganz wichtig ist, dieser neuseeländische Fahrer dann, der könnte besser fahren, wenn er den Eindruck hat, dass er nicht diskriminiert wird. Das heißt, den Firmen geht es nicht nur darum, innovative Lösungen zu finden, sondern auch zum Beispiel den Krankenstand zu reduzieren oder Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, sehr gut zu arbeiten, weil sie nämlich nicht mehr befürchten müssen, diskriminiert zu werden für etwas, was zuvor als anders wahrgenommen worden ist. In der Forschung spricht man an diesem Punkt von Stereotype Threat und man hat entsprechende Untersuchungen gemacht.
Jetzt erzählen Sie es nochmal, das haben wir nicht verstanden. Stereotypes?
Stereotype Threat, also die Bedrohung von Stereotypen. Mhm. Und das führt dazu, dass Menschen übrigens auch in Klausursituationen, wenn man ihnen, also es gibt eine Untersuchung, da wurde Frauen mit langen blonden Haaren erzählt, dass eben diese Frauen ganz schlecht in Mathematik seien. Und dann haben die eine Mathematikprüfung geschrieben und die haben in der Tat schlechter abgeschnitten als eine Vergleichsgruppe, der das nicht erzählt worden ist. Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass alle Frauen das können oder nicht, aber es macht natürlich was mit Menschen, wenn sie sich ständig diskriminiert fühlen.
Herr Stuber, es gibt ja einige große Firmen in Deutschland, die sich Diversity auf die Fahnen geschrieben haben und als Vorreiter gelten. Was haben die richtig gemacht? Welche Maßnahmen haben die ganz konkret ergriffen?
Also das mit dem Gabelstaplerfahrer fand ich ein schönes Beispiel und ich habe erst gedacht, naja, nicht jede Vielfalt oder jede Unterschiedlichkeit hilft überall. Und dann habe ich gedacht, naja, aber in dem Fall könnte es schon sein, dass ein Gabelstaplerfahrer mit einer Behinderung, wenn es denn erlaubt wäre, muss man jetzt in Klammern dahinter schreiben, der könnte tatsächlich dazu beitragen, dass in der Logistik ist das Thema Sicherheit immer ein wichtiges, ne, dass vielleicht insgesamt auf diesem Thema Sicherheit noch mehr Augenmerk ist als sowieso schon und so. Also es gibt tatsächlich oft auch unerwartete Hebel.
Ist nicht so gerade immer. Ne?
Genau, ist nicht immer so gerade. Aber was machen Unternehmen richtig? Also ein ganz allgemeines Beispiel, was wirklich auf jedes Unternehmen zutreffen kann, ist doch das Thema Abwesenheit. Also in jedem Unternehmen kommt es vor, dass Menschen eine gewisse Zeit mal abwesend sein können oder wollen oder müssen. Das kann also ein Sportunfall sein, das kann ein Mutterschutz sein, das kann eine Elternzeit sein, das kann ein Sabbatical sein, eine Weiterbildung, eine Weltreise, also egal. Und da hat man ganz lange so getan, als ob das alles so Nischenlösungen wären und das wäre fürchterlich kompliziert, all diese individuellen Bedürfnisse zu regeln. Und irgendwann hat man gemerkt, nee, wenn wir eine wirklich gute Lösung haben für eine vorübergehende, eine planbare Abwesenheit, dann können wir die für all diese Gruppen gleich organisieren und wir können internen Menschen, die zum Beispiel Lust haben, mal eine Führungsposition oder eine andere Fachposition auszuprobieren, denen geben wir die Chance, das vorübergehend zu tun. Und schon haben wir sozusagen aus zwei wahrgenommenen Problemen eine doppelt gute Lösung und die auch universell für alle funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, wo wir heute mit Diversity sind. Also, dass wir es schaffen, Lösungen zu kreieren, die nicht so spitz in einer Nische hineingedacht sind. Ja? Oder auch dasselbe im Marketing. Ne? Also wir haben früher immer gedacht, wir brauchen, behindertengerecht oder barrierefrei und so. Und heute sagt man, ja, wir suchen ein Universal Design. Also wir suchen etwas, was für alle ganz toll funktioniert. Und das ist möglich. Und mit Technik ist es eben noch besser möglich.
Das bedeutet aber so dieses sehr direkte und kurzgedachte, also jemand fragte vor der Sendung auch, ja gut, wenn ich jetzt 5 Leute, ich will mein Team divers aufstellen, ich habe 5 Arbeitsplätze zu besetzen, wen nehme ich jetzt da? Nehme ich jetzt einen Blinden, eine Homosexuelle, einen Menschen aus Indien oder nehme ich jemanden, den alleinerziehenden Vater, jemanden, der die Schule abgebrochen hat? Also das gibt's, man kann es nicht so sagen, ne? Wann ist ein Team gut divers aufgestellt? Da gibt es keine direkten Lösungen. Ne? Vielleicht in die Runde gefragt auch, wenn jemand dazu was sagt.
Frau Böhmann hat ja jetzt schon die Vorlage gerade geliefert. Ne? Vielleicht wollen Sie das nochmal ausführen. Es geht nicht nur um soziale Gruppen, sondern eben auch um die anderen Dinge, die Menschen mitbringen. Ne? Also die Denk- und Arbeitsweisen etc.
Aber
und
wie stellen Sie Ihr Team auf, wenn Sie jetzt die Wahl haben?
Na, das hängt ja, ich nehme das mal auf, was Herr Spuber sagt, danke. Das hängt ja davon ab, was für ein Team brauche ich denn jetzt eigentlich? Und jetzt berichte ich mal aus meiner Arbeitswelt. Also ich schreibe ja viele Forschungsanträge und da muss ich mir natürlich überlegen, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich lauter Leute habe, die auf dem letzten Drücker alles machen. Ich brauche jemanden, der vorher fertig ist. Ich brauche Leute, die fähig sind, auf dem letzten Drücker noch gute Texte zu produzieren. Ich brauche Leute, die das Ganze managen können. Ich brauche Leute, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Und ich brauche auch Leute, die besonders gut Rechtschreibung können oder Englisch oder so etwas. Wenn das Produkt, ich will einen internationalen EU-Antrag schreiben, lautet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal etwas, worüber wir einfach mal reden sollten. Wir müssen natürlich auch junge Menschen darauf vorbereiten, dass sie in einer diversen Welt leben, dass sie diese Haltung entwickeln, von der die Dame berichtet hat, die lange in Asien gelebt hat. Und das ist eine Aufgabe von unseren Schulen, aber auch von den Hochschulen. Und ich glaube, daran sollten wir noch mal arbeiten. Aber wie gesagt, es gibt nicht Diversität ist gut, weil oder wenn, sondern das hängt wirklich immer vom Kontext ab.
Und es gibt also auch nicht die eine Lösung. Ne? Genau, was ist das Ziel und was brauche ich, um dahin zu kommen? Und alles andere ist einfach zu kurz gegriffen. Also einfach nur zu sagen, am besten die Belegschaft sieht bunt aus oder ist unterschiedlich alt oder so. Also es ist immer gut, aber man muss aufs Ziel auch schauen. Ne? Ich gebe ein bisschen Gas, weil Dr. Silvia Kaufhold in der Leitung wartet. Aus Dresden ruft sie an. Guten Morgen, Frau Kaufhold.
Ja, guten Morgen.
Wie stehen Sie dem Thema Diversität gegenüber?
Ja, im Prinzip stehe ich dem sehr offen gegenüber. Da ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen. Und was man jetzt zuletzt gehört hat, ist ja auch alles sehr einleuchtend. Aber das Thema hat natürlich auch nochmal eine andere Komponente, nämlich so ein bisschen diese tendenziöse Richtung, dass man gerade besonders ausgewählte Minderheiten immer in den Fokus nehmen müsste. Und deswegen kriegen, glaube ich, viele Leute auch ein bisschen die Krise, wenn sie das Wort schon hören, reagieren dann fast schon allergisch. Und man sieht es, muss ich sagen, auch durchaus in der Diskussionsrunde, dass hier wenig kritische Stimmen zu hören sind. Gegenüber, ich habe bislang also noch nicht viel gehört, was ich auch kritisch hier mit dem Thema auseinandersetzen würde. Vor allen Dingen mit den Gefahren, dass sozusagen man sich immer nur im gleichen kuscheligen Konsensgebilde befindet. Ja? Also gerade was jetzt Meinungsbildung oder Arbeit im Medienbereich betrifft, meine ich, müsste es auch darum gehen, Meinungsvielfalt abzubilden, durchaus auch in politischer Hinsicht. Also überspitzt gesagt, nicht nur die alleinerziehende Mutter mit reinnehmen und den Kollegen mit Migrationshintergrund, sondern auch den AfD-Wähler. Also wie gesagt, überspitzt formuliert. Mhm. Ne? Also das, finde ich, muss auch ein bisschen hier mit gehört werden.
Also ich habe das ja vorhin versucht, selbstkritisch zu sagen, dass die eine mögliche Miterklärung, weshalb Trump gewählt wurde, war ja, dass vielleicht vorher unter Obama sehr viel Wert auf den, ich sag mal, Randgruppendiskursen im ganz allgemein und ein bisschen verkürzt dargestellt. Also das gibt es tatsächlich, diese Reflexion. Und deswegen gehen wir ja sehr stark stark hin zu sagen, Diversity muss heute universeller, umfassender, wirklich für alle erlebbar und für alle auch einschließend gebaut sein. Und ich würde Ihnen sogar recht geben, das hatte ich jetzt aber heute gar nicht vor zu sagen. Es gibt auch innerhalb des Diversity-Bereiches gibt es auch schon eine Art Filterblase oder eine Art, also Echokammer, wo sich sehr viel Gleichdenkende immer wieder einig sind. Also das gibt es tatsächlich auch in dem eigenen Bereich. Mit Extrempositionen tue ich mich dann mitunter doch schwer. Also ich glaube, man muss sich über gewisse Grundregeln und gemeinsame Ziele einig sein. Und in diesem Kontext soll man dann auch Vielfalt einladen. Ich glaube aber nicht, dass man in jedem Zusammenhang unbedingt alle, ich sag mal, exotischsten Meinungen und Positionen braucht. Also zumindest aus wirtschaftlicher Sicht ist das klar. In einem gesellschaftlichen oder politischen Diskurs kann das durchaus auch anders sein.
Ich meine ja nicht die exotische Meinung. Also vielleicht noch mal
der AfD-Wähler ist ja heute keine exotische Meinung mehr.
Eben, ja. Und wie gesagt, ich befürchte eigentlich auch nur die Gegenreaktion. Ne? Mhm. Und deswegen war es mir wichtig, darauf auch mit hinzuweisen, dass man nicht immer sich sozusagen im gleichen Brei bewegt, sondern eben auch aufpasst, was dieser Diskurs auslösen kann bei denjenigen, die sagen, naja, jetzt lass mal die Kirche im Dorf.
Ich glaube, das ist ja auch, Frau Hans, ein wichtiger Punkt für Sie, ne, zu sagen, es gibt ja auch Beharrungskräfte von den Menschen, die da sind und die auch alle einbezogen werden.
Ja.
Sollen.
Ja. Ja, zweierlei. Ich glaube, dass das natürlich der entscheidende Punkt ist. Also warum reden wir überhaupt darüber, weil es eben nicht zu kuschelig werden darf, weil es darum geht, unterschiedliche Meinungen zu sehen, sich mit denen auseinanderzusetzen und zu schauen, was treibt denn die Leute, was motiviert die Leute, die AfD zu wählen, etc. Aber ich glaube, dass wir bislang noch recht wenig darüber gesprochen haben, wie denn der Weg dahin aussehen kann. Also Sie haben natürlich den Punkt, dass Sie, wenn Sie über eine Veränderung der Unternehmenskultur sprechen oder über Diversität sprechen, dass Sie es auch mit Ängsten zu tun haben, mit Beharrungskräften und natürlich letztlich auch mit der Frage der Deutungshoheit, ja, also schlicht auch es bei dem Thema um Macht geht. Also dieses System von, das haben wir immer schon so gemacht, was es in den unterschiedlichen Branchen natürlich gibt und was dazu führt, dass man immer wieder auch begründen muss, wenn man Veränderungen umsetzen will und sich damit beschäftigen muss, was wird denn eigentlich besser? Also warum will man das denn machen? Und ich habe auch erlebt, welche Reaktionen es auslöst. Als ich einen Artikel zum Thema geschrieben habe, habe ich heftigste Reaktionen bekommen, weil es offenbar so einen Impuls gibt zu sagen, da will jemand etwas wegnehmen und so, obwohl das überhaupt nicht die Intention war. Aber jede Veränderung ist, glaube ich, was Angst macht. Das habe ich zumindest danach feststellen müssen, als man mir Pest und Cholera an den Hals gewünscht hat.
Frau Würmann, Sie wollten auch was dazu sagen.
Genau, ich würde da gern was zu sagen. Ich versuche ja schon die ganze Zeit darüber zu reden, dass es eben diese Normalität überhaupt nicht gibt, sondern dass Diversität eben beides meint. Das heißt, auch die AfD ist ein Bestandteil unseres diversen Spektrums an Politik. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Mhm. Genauso wie die Partei Die Linke. Mhm. Die vertreten unterschiedliche Positionen. Und was sie aber auch machen, ist, dass sie Menschen vertreten, die Angst haben, nicht vor Diskriminierung, sondern eher vor Deprivilegierung. Weil es macht ja einen Unterschied und das ist, glaube ich, etwas, worüber man nochmal nachdenken sollte. Das eine ist, Menschen werden diskriminiert. Das andere ist aber, dass wenn man sich Gedanken macht über einen diversitätsgerechten Umgang in diversen Teams, dann werden andere natürlich auch deprivilegiert. Mhm. Dann ist es nicht mehr selbstverständlich, dass der weiße Mann der Chef ist. Dann ist es nicht mehr selbstverständlich, weil wir das eingangs hatten, wie man eigentlich sitzt, sondern dass man zum Beispiel das Sitzen rotiert. Und das ist etwas, darüber muss man sich wirklich Gedanken machen. Was heißt das eigentlich für diejenigen, die deprivilegiert werden? Es gibt so ein schönes Beispiel, wenn kleine Jungs haben oft den Eindruck, dass sie diskriminiert werden, weil sie nicht mehr so häufig drankommen wie vorher. Aber sie sind vorher immer öfter drangekommen als die kleinen Mädchen. Das heißt, worauf ich auch raus will, das sind ja auch immer subjektive Eindrücke.
Ich glaube,
das ist ganz wichtig, glaube ich.
Tobias Ritterskamp würde ich gerne kurz zitieren. Der schreibt, dass Unternehmen den Aspekt der sozialen Herkunft, sozialen Ungleichheit zu oft in keiner Weise so oft in keiner Weise für erwähnenswert halten, zeugt in meinen Augen davon, dass Chancengleichgerechtigkeit nicht konsequent zu Ende gedacht wurde. Oder anders formuliert, man hat sich der Bedeutung der sozialen Herkunft als Aufstiegshindernis anscheinend nicht so richtig bewusst gemacht. Es bleibt also zu hoffen, dass Unternehmen gerade dafür ein Bewusstsein entwickeln, denn allzu oft gilt heute immer noch die zynische Reklame "All you need is the right Stallgeruch". Derer sollte sich entledigen, wer es mit Vielfalt als Chance ernst meint. Unternehmen müssen zeigen, dass sie Vielfalt offenkundig weiterdenken. Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Faktor, diese Deprivilegierung von den Kräften, die tatsächlich da sind, wie man diese Menschen wirklich mitnimmt, ne? Wie man wirklich sagt, okay, das ist wichtig. Und ich glaube, da kommen wir dahin zurück, was Frau Hans am Anfang gesagt hat, es ist ja auch manchmal einfach der Zwang, ne? Wenn wir sehen, wir haben nicht mehr die Fachkräfte, demografischer Wandel bringt uns auch dazu, dass wir einfach viele Arbeitskräfte nicht mehr haben und wir müssen anders denken, macht es vielleicht einfacher, oder? Den Menschen klarzumachen, wir müssen umzudenken. Oder erleben Sie das in Ihrer Beratungspraxis nicht?
Ich sehe es immer weniger als Zwang und mehr als Chance. Ne? Also die Arbeitsmärkte haben sich einfach über die Jahrzehnte differenziert und die Talente, die Unternehmen heute rekrutieren können, sind einfach nach allen möglichen Kriterien sehr viel vielfältiger als vorher. Das heißt, wenn wir nochmal auf die Sachebene zu sprechen kommen von vorhin, eigentlich müsste es ganz selbstverständlich sein, dass heute mehr Vielfalt rekrutiert wird, weil mehr Vielfalt im Pool ist. Das ist also eigentlich mehr eine Normalität und da muss man schauen, was hat man denn vorher gemacht, was man heute nicht mehr machen kann, weil man sonst diese Vielfalt gar nicht abdeckt. Aber zum Thema Widerstände finde ich ganz wichtig und das passt hier gut her, ne? Weil es ist an allen Ecken und Enden eine Veränderungsnotwendigkeit da und dennoch erlebe ich bei vielen Unternehmen, ja, sie möchten gerne etwas zu Diversity tun, aber wie viel Veränderungsbereitschaft tiefer wirklich damit einhergeht, ist oft dann erst so nach und nach klar. Und was wir gelernt haben, ist, dass es entscheidend ist, dass ein Unternehmen für sich es wirklich ganz sauber und rational durchdekliniert. Also wer sind wir als Unternehmen, was wollen wir erreichen, was müssen wir erreichen, was sind unsere Herausforderungen und ganz streng in dieser Diktion dann wir nennen das Storyline zu entwickeln, zu erklären, den Menschen zu erklären, warum brauchen wir etwas mehr Vielfalt, etwas mehr Offenheit, etwas mehr Einbeziehungen und was heißt das denn für uns alle an kleinen Veränderungsschritten? Das muss sauber erklärt werden.
Und ist komplex.
Und da hilft, und das ist ein bisschen komplex, man braucht dafür ein bisschen Zeit, also jetzt auch nicht zu viel, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ja, in 20 Jahren ist eh alles anders, sondern da müssen wir was für tun. Aber es hilft eben auch nicht, wenn ein CEO dann sagt, wir sind zu männlich und zu deutsch und dann so mit diesem Holzhammer ankommt. Also so funktioniert es eben auch nicht. Da müssen wir dann tatsächlich behutsamere Wege der Veränderung gehen.
Wir haben nur noch wenige Minuten. Genau, wer möchte noch ganz schnell was sagen? Frau Hans,
war das, ich glaube, dass Herr Stuber natürlich völlig recht hat mit der Sachebene, aber dies ist ein hehres Ziel, weil wir bei dem Thema natürlich auch mit einer hohen Emotionalität konfrontiert sind und die muss man auch mit aufgreifen, weil ansonsten predigt man die ganze Zeit, aber kommt nicht wirklich dazu, die Dinge umzusetzen, weil die Sachebene bewegt sich natürlich irgendwie auf, da geht es um Rationalität, um Argumente, aber Angst ist eben auch eine Emotion,
glaube ich. Ja. Frau Böhmann, Sie haben ja mit der Charta der Vielfalt unterzeichnet, Initiative für Diversity in der Arbeitswelt unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Über 3000 Organisationen haben die Charta schon unterzeichnet. Mal gucken, vielleicht bringt das noch mal was voran. Mit Blick auf die Uhr.
Wir hoffen es. Vielen Dank für das Gespräch.
Nein, noch ganz am Ende sind wir noch nicht. Zeit für eine allerletzte kurze Fragerunde. Was ist Ihr Rat an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich aufmachen wollen in Richtung Diversität? Jeder einen Punkt, der wichtigste Faktor für das Gelingen von Vielfalt in Unternehmen.
Seien Sie neugierig und mutig.
Sehr schön. Frau Hans?
Zuhören ist, glaube ich, das, was die Grundlage ist für die Veränderung.
Und Herr Stuber?
Selbstreflexion. Erstmal verstehen, wo komme ich her, wie sehe ich die Welt, wie geht es mir in welchen Situationen und damit geht es dann in die Veränderung nach und nach.
Kreatives Potenzial. Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Team. Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen, bei Professor Dr. Andrea Bührmann, Soziologin und Direktorin des Instituts für Diversitätsforschung Uni Göttingen, bei der Chefredakteurin von Spiegel Online, Dr. Barbara Hans und bei Michael Stuber, Buchautor und Diversity-Berater für Unternehmen. Herzlichen Dank Ihnen dreien fürs Kommen. Und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Und auch wenn Sie heute nicht zu Wort gekommen sein sollten, wir lesen alles nochmal in der Redaktion nach. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle mein Kollege Andreas Stopp aus aktuellem Anlass mit dem Thema beschäftigen: Fasching, Fasnacht, Karneval, die fünfte Jahreszeit und ihre Bedeutung. Hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von der US-amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde, die einmal sagte: Es sind nicht unsere Unterschiede, die uns trennen. Es sind unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede zu erkennen, zu akzeptieren und zu feiern. Und das letzte Wort hat Kurt Hilscher. Er schreibt aus Hamburg: Diversity braucht Management und das ist ein schwieriger und langwieriger Prozess. Also gehen wir ihn an. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.